Ganz kurz zu mir, ich bin der Gernot, ich bin ein gelernter Österreicher, ich bin so da geboren. Ich bin grundsätzlich introvertiert, aber gefangen in einem extrovertierten Körper, es tut mir leid. Das hat sich so ergeben. Ich bin ursprünglich gelernter Schlosser, habe mit 15 eine Lehre begonnen als Schlosser, mit 18 die Gesellenprüfung gemacht, ging dann zur Jugend mit einer Mission, habe dann meine Frau kennengelernt, war dann Geschäftsführer von einer Recyclingfirma und dann haben wir Gemeinde gegründet und ja, das ist jetzt 29 Jahre her und seitdem leite ich die Gemeinde und bin immer voll berufstätig gewesen beim Gemeindeleiten und leite seit zehn Jahren Vineyard Österreich. Also falls mich jemand nicht versteht, es ist okay, man darf aufzeigen und sagen, kannst du das Gesagte bitte noch einmal wiederholen? Ich bin nämlich nebenbei nur Trainer für Semiconductor Equipment, also ich mache Hightech-Schulungen und habe sehr viele Leute aus Norddeutschland, die immer wieder mal so, und dann war sie genauso, sie haben nichts verstanden. Ja, und das, aber ich sage dann auch immer, ihr dürft es gern sagen, wenn ihr was nicht verstanden habt, es ist okay. Ich bin nicht persönlich bedroht oder beleidigt, wenn jemand sagt, dass er mich nicht versteht. Also das ist mir ganz wichtig. Also nicht, dass ich so unverständlich rede, aber es passiert manchmal, wenn ich in den Redefluss komme, dass ich Dialektwörter verwende, die einfach keine Sau versteht, außer ich selber. Also da tun sich dann auch die Tiroler schwer, weil dann wird es schnell und tirolerisch und undeutlich. Also falls man mich nicht verstehen sollte, ist es okay. Darf es gern sagen. Das Thema ist Turbulenzen. Irgendwann sollte jetzt irgendwas kommen. Tada! Genau, Turbulenzen. Ich bin 56 Jahre alt, habe drei erwachsene Kinder. Der Älteste ist 26, der ist Modedesigner vom Beruf. Der Mittlere ist 24 und seit 2 Jahren verheiratet. Der ist Skispringer, der war schon im Weltcup und bei der Weltmeisterschaft und ist wirklich ein sehr toller Sportler. Und der Jüngste, der ist 20, der ist gerade abgerüstet beim Militär. Vielleicht wissen es einige, in Österreich ist ja immer noch Militärpflicht. Oh, super, danke. Militärpflicht und der ist gerade abgerüstet und der ist auch Spitzensportler, der macht Freerunning und Parkour. Der hat einen Weltrekord aufgestellt, ständig im Guinness Buch World of Records, war gerade bei Big Bounce, bei Ninja Warrior. Also der macht schon einiges. Ich habe den Teens heute ein paar Videos gezeigt von meinen Jungs und das geht. Also, das ist, also was die machen, ist echt physikalisch möglich. Also das ist ja wirklich unglaublich. Also ich habe es aufgegeben. Es gibt einen Fettfleck, wenn ich sowas mache. Also das ist überschaubar. Wir haben eine sehr gute Beziehung zu unseren Jungs. Der Jüngste zieht jetzt aus. Jetzt haben wir festgestellt, jetzt müssen wir uns gemeinsam unterhalten, wenn die Kinder draußen sind. Aber das, wir sind jetzt 33 Jahre verheiratet. Das geht sich immer nur aus, dass wir miteinander reden. Und meine Frau, die Annette, die ist fast so alt wie ich. Über das Alter der Frauen spricht man ja nicht. Sie kommt aus Minden ursprünglich, also aus dieser Ecke da heroben irgendwie so. Also bei uns ist ja alles, was nördlich von München ist, ist ja schon also Nordsee. Gell? Also, es ist, ich weiß es ist wirklich so, das ist wir mit Leuten, die fragen, ob wir schon in Italien sind, in Innsbruck, also von dem her. Mein Predigtthema ist Turbulenzen und ich möchte euch gern zwei Geschichten erzählen. Das hat mit meinem Beruf zu tun. Ich bin im richtigen Leben, wenn ich nicht gerade Gemeinde leite, Bausachverständiger. Und als Bausachverständiger arbeite ich für Versicherungen und Banken und mache also von Einbruch, Diebstählen, Nachstellen, Erhebungen, Betrugserhebung, Wasserschäden, Brandschäden, mache ich so Zeug. Wenn es wo brennt, dann gehe ich hin und schaue mir an, was hat gebrannt, wie hat es gebrannt, was ist kaputt und so. Und das gleiche auch bei Einbrüchen und bei Diebstählen. Ich gehe hin, ist das wirklich ein Einbruch gewesen, war das getürkt oder so und so weiter. So ist mein Beruf, ich bin Bausachverständiger und da gehört das dazu. Und ich war bei einer Besichtigung und da ist Folgendes passiert. War ein Einbruch und dann habe ich den Mann gefragt, wie das Ganze, was passiert ist. Und er erzählt, ja, an einem Freitag ging er ins Krankenhaus, weil er schlecht geschlafen hat. Und der Arzt hat ihn untersucht an diesem Freitagvormittag und hat diagnostiziert, er hat Krebs. Und er wusste, er wird um 11 Uhr von seiner Frau abgeholt und hat sich überlegt, ich sage das jetzt meiner Frau nicht, weil ich will ihr das gern zu Hause sagen, weil zu Hause ist das die Umgebung, wo sie sich wohlfühlt und hat er sich gedacht, wenn wir dann zu Hause sind, kann ich ihr das sagen. So, er kommt nach Hause, will seiner Frau das sagen, aber sie merken, es ist was komisch. und merken, es ist einbrochen worden. Und sie haben alles gestohlen, was an Habgütern und an Schmuck da war. Und er hat seine Frau geliebt, das ist also wahre Geschichte. Er liebt seine Frau und hat ihr Schmuck geschenkt und Sonderanfertigung. Also es war ein bisschen wohlhabendere Familie. Und er konnte immer noch nicht sagen, dass er Krebs hat. Er hat um 10 erfahren, er hat Krebs und wollte seiner Frau sagen und kam nicht dazu, weil zu Hause wurde eingebrochen. Dann kam die Polizei, dann kam die ganze Erhebung und. Und um 11 Uhr am Abend oder 10 Uhr, 11 Uhr am Abend, wie die Polizei dann weg war, Fingerabdrücke also untersucht hat, sagt er ihr: Schatzi, ich habe Krebs, ich werde nur noch 1-2 Monate leben, ich werde sterben. Und sie bricht zusammen. Krasse Geschichte, oder? Zweite Geschichte. In der Vineyard Innsbruck bekam ich einen Brief von einer Familie aus Kanada mit 3 Kindern, mit dem Hinweis, sie haben Gottes Stimme gehört und Gott hat ihnen gesagt, sie sollen nach Österreich gehen und uns in der Vineyard besuchen und uns unterstützen und sie wollen gern das ein bisschen anschauen, wie ist Österreich mit der Sprache, ist das, haben sie wirklich Gott richtig gehört oder so. Und wir haben da eine Mail bekommen, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir bekommen relativ viele Mails in Innsbruck, also es wollen mehrere Leute nach Österreich kommen und uns besuchen und bei uns mitarbeiten, wie auch immer. Und er schreibt mir das. Und ich schreibe ihm zurück, also meine Sekretärin schreibt ihm zurück, ja, der Gernot hätte Dienstag am 27. Mai hätte er Zeit und könnte sich mit dir treffen. Und wir haben einen Termin ausgemacht. Und kurz bevor der Termin stattfindet, kriege ich eine E-Mail von ihm, wo er sich bedankt, dass ich mich gemeldet habe und er muss mir mitteilen, er kann leider nicht kommen, sein Kind lag gestern tot im Bett. 9 Monate alt. Sie haben das Kind gefunden, er hat sich dann nur mal bedankt, dass ich ihm geschrieben habe, denke ich mir, Alter, schon krass, ich meine, sein Kind stirbt, er bedankt sich bei mir, dass ich ihm geschrieben habe, also weiß nicht, ob mir das eingefallen wäre in dem Moment. Hat sich nur mal bedankt für die Bereitschaft, ihn zu treffen, und, aber er kann halt nicht kommen, weil sein Kind tot ist. Da denke ich mir, ja, das ist jetzt schon richtig krass, oder? Und das ist eine Geschichte, das ist jetzt im Frühjahr passiert, das war dieses Jahr. Und wir sind gewohnt, und das, bitte, das meine ich jetzt nicht böse, gell? Wir stellen uns vorhin hin, erzählen God Stories und sagen, Gott ist gut, oder? Wer traut sich nach solchen 2 Geschichten hinzustehen und sagt, Gott ist gut? Da wird es eng, gell? Da wird es brutal eng. Weil wir sehen, das Problem, was wir haben als Christen, ist, wenn was Positives passiert und wir sagen, ist Gott nicht gut? Die Quintessenz und die Schlussfolgerung könnte doch sein, dass wenn nichts Gutes passiert, dass Gott nicht gut ist. Also wir implizieren was, was eigentlich, was wir nicht implizieren wollen. Da müssen wir richtig aufpassen. Ich mache das bei uns tatsächlich in der Gemeinde, wenn wir God Stories erzählen, also wenn wir Geschichten erzählen, wo Menschen was Positives mit Gott erleben, dass ich dann hergehe als Gemeindeleiter und sage, hey Leute, und Gott wäre genauso gut, wenn das nicht so ausgegangen wäre. Und das ist mir wichtig. Gott ist gut aufgrund seiner Persönlichkeit und nicht, weil wir Gutes erleben. Und da müssen wir echt brutal aufpassen, auch in der Vineyard. Dass wir nicht da abkippen und nur noch Gott feiern, wenn was Gutes passiert, sondern wir feiern auch Gott, wenn nicht so gute Dinge passieren, das fällt uns schwer. Und das ist ja logisch, oder? Und es hat natürlich auch ein bisschen mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich kann Dinge unheimlich gut verdrängen. Ich weiß nicht, ob das an uns Männern so ist, aber danke, habe ich die Hand gesehen. Also ich kann Dinge sehr, sehr gut verdrängen und ich kann Sachen auch sehr gut ignorieren. Es ist halt so, wir sind bei unserer Hochzeitsreise nach Hawaii geflogen. Ich habe irgendwann einmal einen Pilotenschein gemacht und wir sind nach Hawaii geflogen. Wir saßen da von Frankfurt nach L.A. sind wir geflogen und dann von L.A. nach Honolulu. Und ich liebe Fliegen. Leute, es gibt nichts Schöneres für mich wie Fliegen. Also, und wenn's, je mehr das es rüttelt und schüttelt, ich finde es einfach so richtig nett. Ich finde es immer so richtig anstrengend, wenn Leute dann probieren, den Sitz zusammenzuhalten und dann zu beten anfangen, denke ich mir, wo ist jetzt die Hilfe? Also, halten wir jetzt den Sitz zusammen, mit Luft anhalten oder was passiert jetzt gerade? Also, es ist schon recht interessant, Leuten zuzusehen, wenn sie unter Anführungszeichen in eine Enge kommen und dann, wie man sie einfach dann anschaut. Meine Frau war stinksauer auf mich, weil ich habe mich hinten hingelegt über 4 Sitze und geschlafen. Und jetzt fliege ich so da oder da oder da. Und ich bin halt von der Persönlichkeit ein bisschen anders gestrickt, gell? Und die Turbulenzen, die da kommen, die sind ja vorhanden. Der Flieger bleibt meistens oben. Also es bleiben mehr Flieger oben, wie runterfallen. Also das war die Idee dahinter, wie ein Pilotenschein gemacht. Ich liebe das einfach. Ich liebe Achterbahn. Wenn es Triebwerk so wackelt, so hin und her, ich finde das einfach stark. Ich finde das super, weil es fällt meistens nicht runter. Und Leute haben ein mulmiges Gefühl und ich verstehe das. Mir geht es halt meistens so, dass ich dann einen blöden Spruch mag und niemand mag neben mir sitzen. Was ich eigentlich relativ komisch finde. Also, hat wahrscheinlich mit meinem bisschen extrovertierten Wesen zu tun. Aber wenn wir jetzt so die Geschichten hören, also von dem Typen, der Krebs hat und wo eingebrochen worden ist, von der Familie, wo das Kind gestorben ist, oder wenn wir irgendwas erleben, was uns ängstigt, das kennt jeder von uns, ganz egal, wo er gerade steht, mit diesen Turbulenzen. Die Turbulenzen des täglichen Lebens, die hat jeder. Da brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen. Ob wir jetzt Christen sind oder nicht Christen, ist völlig wurscht, ob wir an Jesus glauben oder nicht. Die Turbulenzen sind einfach da. Die Frage ist, lernen wir damit umzugehen und wie gehen wir damit um, wenn wir solche Turbulenzen erleben und vor allem, was sagt die Bibel dazu? Und was die Bibel dazu sagt, ist für mich eigentlich deswegen wichtig. Ich habe einmal eine Bibelschule besucht. Ich weiß nicht, wer von Human Mission das kennt, es gibt die School of Biblical Studies, die Schule für Bibelstudium, wo man in 9 Monaten 5-mal die Bibel durchliest und dann eigentlich mit dem ganzen Hin und Her sie eigentlich abschreibt. Also ich habe das gemacht, wo ich 20 war und es war für mich eigentlich ganz wichtig, die Bibel mal durchzulesen, einfach zu sehen, was steht denn in der Bibel überhaupt drinnen. Und die Bibel sagt da eigentlich ganz was Klares. Und zwar, das Ende der Welt kommt bald, sei deshalb besonnen und klar in eurem Gebeten. Also es steht tatsächlich, also ich werde jetzt nicht über Endzeit reden, okay? Also den Schuh ziehe ich mir nicht an. Aber das steht in der Bibel. Das Ende der Welt kommt bald, sei deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Krass, oder? Was die Bibel da sagt. Und jetzt haben wir haben unsere Turbulenzen. Also wir haben unsere Turbulenzen gehabt vor einigen Jahren. Ich habe einen Termin gehabt in Berlin, musste nach Berlin fliegen, stehe auf, sehe nichts mehr und fall um. Einfach so, ich bin selbstständig. Einfach umgefallen. Dann hat mich meine Frau ins Krankenhaus gebracht, die haben mich untersucht, die haben nichts gefunden. Nach 6, 7, 8, 9, 10 Tagen war die Sache halbwegs geklärt und man weiß immer noch nicht, was gewesen ist, man weiß es bis heute nicht. Ist passiert. Fast auf den Tag drauf, ein Jahr später, passiert das Gleiche wieder. Ich bin aufgestanden, sage zu meiner Frau, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe den Doktor gefragt, wie oft passiert das? Sagt er, maximal einmal im Leben. Ich habe genau das Gleiche nochmal gehabt. Dann sage ich zu meiner Frau, habe ich jetzt einmal ein Jahr verlebt? Oder was ist jetzt los? Und meine Frau hat mir die Hände aufgelegt, das ist kein Witz, meine Frau hat mir die Hände aufgelegt, für mich gebetet und ich habe sofort wieder gesehen. Es war unglaublich. Wie lange ist es her? Ja, meine Augen haben noch so geflimmert, so ganz komisch. Und das ist jetzt her 7 Jahre, 8 Jahre, bin selbstständig. Also wir kennen die, also ich rede jetzt, möchte nicht nur über andere reden, sondern wir erleben das selber auch, Turbulenzen. Die Frage ist immer, wie geht man damit um? Oder Auftraggeber, plötzlich fallen die Auftraggeber weg. Und du weißt, ich habe Rechnungen zu zahlen, ich habe Angestellte, ich bin selbstständig. Gott ist mit der Pandemie. Das war wirklich, es war Turbulenz bei uns, es war nicht mehr witzig. Und wir haben darüber geredet, eigentlich müsste man jetzt alle Angestellten kündigen. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist jetzt genau das, was der Feind auch will. Dass wir die Angestellten kündigen, immer auf die Kleinen, gell? Immer auf die Kleinen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, entweder wir gehen gemeinsam unter oder wir gehen gar nicht unter. Und dann habe ich die Angestellten nicht gekündigt, die haben sich alle verwundert, dass sie den Job behalten haben. Und wir haben es eigentlich in dem Jahr total gesegnet und fast unbeschadet überstanden, weil Gott segnet diese Treue. Wenn wir immer nur auf uns schauen und schauen, dass wir schön durchkommen, so dünnbrettbohrermäßig, so der Weg des geringsten Widerstandes, wir schauen auf uns, du schaust eh auf die, weil wenn jeder auf sich schaut, ist auf jeden geschaut, oder? Ist ja okay. Ist okay, gell? Das ist so eine Grundlogik, ja, wenn jeder auf sich, das ist, puh, dann bin ich ja schon nicht mehr für die verantwortlich. Aber in dem Fall waren wir uns einig, nach einem intensiveren Gespräch waren wir uns einig, meine Frau und ich, dass wir die Angestellten nicht kündigen. Also wir kennen das mit Turbulenzen. Und dann hast du dieses da, das Ende der Welt kommt bald, seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Also, dass wir in der Endzeit leben, wissen wir seit 2000 Jahren. Das ist jetzt nichts Neues. Also muss jetzt kein Prophet, kann man mir das erklären. Ich bin der Endzeit um 2000 Jahre näher, als wir vor 2000 Jahren. Das finde ich cool. Und es ist so. Ja, muss jetzt nicht, muss jetzt kein Quantenphysiker sein, muss ich kein Bibelwissenschaftler sein. Das habe ich, verstanden. Okay? Aber da kommt was dazu. In dieser Bibelstelle, wenn man dann weiterliest in der Bibel, und zwar Paraismos, das altgriechische Wort für Prüfung, heißt, es heißt Anfechtung, Prüfung und Widrigkeit. Meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhafte Anfechtung, Prüfung, Widrigkeit, die ihr jetzt durchmacht, als wäre es etwas Ungewöhnliches. Krass, oder? Aber das geht ja nur weiter. Das hört ja da nicht auf. Und jetzt kommt's, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr, also jetzt nicht böse sein, Tom, oder? Ja. Tom, deine Frau sagt zu dir, setz dich hin und schreib dir mal alles auf, was dir Freude bereitet. Da kommt das nicht vor, mit Anfechtung, also ich hoffe nicht. Also ich bin mir wirklich sicher, das kommt nicht vor, dass du schon davon ausgehst, das bereitet mir jetzt Freude. Also ich, nicht böse sein, also wenn jetzt jemanden fragt, was bereitet dir Freude, also Anfechtung, das ist jetzt in dem Sprachgebrauch nicht so, das ist jetzt so, ach nö, das über Jörn, magst du Anfechtung als Freude bei deinem, ich weiß auch nicht so. Nee, aber das steht da drinnen, meine lieben Brüder, aber wir machen nur Schwestern dazu, es klingt einfach viel besser, meine lieben Brüder und Schwestern, weil einfach die Mädels auslassen, ist jetzt auch falsch. Meine lieben Brüder und Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Alter, der Jakobus, also ich weiß nicht, was sich der dabei gedacht hat. Das ist schon krass, oder? Das ist schon krass. Und da gibt es viele Bibelstellen, wo das so vorkommt. Also das ist jetzt ja nicht die einzige. Es geht ja weiter. Meine lieben Brüder, achtet es für eure Freude, wenn ihr in manchlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren, also Beständigkeit wirkt, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und das ist nämlich der springende Punkt. Wenn wir Bibelstellen aus dem Kontext herausreißen, und nur einzelne Bibelstellen lesen, dann macht es oft wirklich gar keinen Sinn. Und das ist das, was ich in der Bibelschule gelernt habe. Lernt die Bibel im Kontext zu lesen. Meistens steht was davor und meistens steht was dahinter. Einzelne losgelöste Bibelstellen, da steht sogar drinnen, Gott ist tot. Und dann geht es weiter, spricht der Tor, also der Dumme. Also wir können dann, wenn wir Bibelstellen herauspflücken, so ziemlich alles damit anstellen, was immer wir wollen. Und wir sind im Recht. Weil die Bibel sagt ja, Gott ist tot, spricht der Tor. Also er sagt ja heute keiner mehr der Tor, also der Doofe, der Dumme, der Nichtweise. Also nicht der Tor mit dem Hammer, da gibt es mehrere Möglichkeiten, okay? Gut, also das wäre, meine lieben Brüder, achtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren Beständigkeit wirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Unser Problem ist, dass wir eigentlich, wir wollen immer nur das Positive, und das verstehe ich ja. Also ich will grundsätzlich, dass es mir gut geht. Also ich habe jetzt keinen, ich habe den Selbstzerstörungstrieb einfach nicht, dass es mir schlecht geht. Ich möchte, dass es mir gut geht. Also ich kenne die Leute, die das anders sehen für sich, ich habe das nicht. Also ich habe einen Freund von mir, der hat sich einmal da geschnitten und geritzt, und sage ich, was machst du da? Sage, ich schneide mich. Sage, warum? Damit ich mich spüre. Sage, ich kann da nicht schmieren, dann spürst du auch was. Also, da war er nicht sehr amused. Dann sagt er, ich bin Borderliner. Sage, und ich bin Schlosser. Und dann sagt er zu mir, du hast keine Ahnung, von was ich rede. Sage, ich habe keine Ahnung, von was ich rede. Richtig, ich habe keine Ahnung. Also, ich bin tatsächlich vom Typ her da ein bisschen anders gestrickt. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen ermutigen, über einen Schatten zu springen, da rauszuschauen aus dem Ganzen. Und es kommen Krisen und Anfechtungen und wir können das nicht verhindern. Weil spätestens, wenn wir probieren, den Krisen aus dem Weg zu gehen, werden sie uns finden und uns hinterher schleichen. Und wir müssen ja nicht auf Krisen zugehen, aber wir können damit die Augen aufmachen und schauen, ob sie um uns rum sind. Das wäre vielleicht manchmal hilfreich. Und da steht was von vollkommenes Werk und ausharrend mit Ausdauer. Ich habe erzählt, meine Kinder sind Spitzensportler. Ich habe zwei davon. Und Skispringen fängst du nicht an mit der 120-Meter-Schanze. Timon ist jetzt 24 und fing an mit 5 Jahren auf einer 5-Meter-Schanze. Einfach rüberfahren. Und dann kam die 10-Meter-Schanze. Dann kam die 15-Meter-Schanze. Und die Kinder denken, mit 15-Meter-Schanzen, die springen 400. Also das ist wirklich... Und irgendwann, mit 12, sprang er schon am Berg Isel, 140 Meter oder 135 Meter. Jetzt sein Rekord ist 198,5, glaube ich, in Planitzer. Oder 199, irgendwie so in die Richtung. Also der musste das lernen. Wenn du schwimmen gehst, also in Tirol, ich weiß nicht, bei euch ist das wahrscheinlich noch eher so, aber in Tirol ist immer weniger können schwimmen. Aber wenn man mal schwimmen gelernt hat, da weiß man, wie das losgeht. Man muss ins Wasser gehen. Und das Wasser allein tragt nicht. Also wenn ich toter Mann spiele, gehe ich unter. Ich habe bis heute nicht kapiert, wie toter Mann spielen geht. Bei mir macht es so, wupp, weg war ich. Also toter Mann spielen geht bei mir, wenn ich tot bin. Also das ist furchtbar. Ich habe so schwere Knochen. Also ich kann nicht toter Mann spielen. Aber ihr wisst es vielleicht, wenn man schwimmen lernen will, dann muss man Ausdauer haben. Das gleiche mit Eislaufen. Das gleiche mit ganz vielen Sportarten ist vielleicht ein Beispiel. Man muss einfach Dinge lernen, um das dann tun zu können. Und im Glauben ist es ähnlich. Im Glauben einfach, ja, ich bin jetzt gläubig, ist okay, aber jetzt musst du Schritte lernen zu gehen. Und gläubig zu sein heißt nicht, dass man keine Probleme hat. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen. Ich war bei einer Evangelisation in der Schweiz, da hat der Evangelist gesagt worden, du bist jung, du bist erfolgreich, du brauchst nur Jesus. Wenn einer geschrien hätte, frische Fische, aber ich dachte, okay, ist okay, ist okay. Also, wir sind jung, wir sind erfolgreich, du brauchst nur Jesus, das ist okay. Aber es hat nichts mit jung und erfolgreich zu tun, sondern du brauchst Jesus, um errettet zu sein. Die Umstände drumherum sind völlig wurscht. Und das ist mir ganz wichtig, als Christen zu lernen, mit den Umständen umgehen zu lernen. Nicht sich treiben zu lassen, sondern wirklich zu lernen, mit den Umständen umzugehen. Und da hilft auch die Gemeinschaft. Also ich werde es nie begreifen, wie Leute losgelöst einer Gemeinschaft, einer Gemeinde probieren, alleine Christsein zu leben. Ich verstehe das nicht. Also die meisten Beispiele, die ich kenne, gehen schief. Sind meistens sehr unbelehrbare Leute, die immer alles besser wissen. Ich habe das gestern gesagt, wir haben gestern ein Treffen gehabt. Also eine Gemeinde hat ja eine Türe, die kann man innen und von außen schließen. Gell? Ja, manchmal ist es gescheit, dass Leute schließen sie von außen. Aber grundsätzlich sollten Leute in Gemeinschaft leben, damit sie lernen, miteinander umzugehen. Wie lernen wir denn voneinander? Wenn wir uns einander reflektieren und miteinander reden und Ausdauer haben und ausharren. Im Epheser 4, 14, 15 steht, denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, von den Wellen bedrängt und von jedem Wind einer Lehrmeinung umhergetrieben. Dem Würfelspiel der Menschen ausgeliefert, von ihrem Ränkespiel auf dem trügerischen Weg des Irrtums geführt. Nein, wir wollen aufrichtig sein in der Liebe und in allen Stücken hineinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Die Bibel gibt uns ja eher Anleitung dazu. Also wenn man dann noch Deutsch schreiben könnte, wäre das noch super. Also diese Zwischenbuchstaben schauen irgendwie spannend aus. Aber es geht ja darum, die Idee, dass wir uns nicht hin und her treiben lassen und plötzlich zum Würfelspiel werden von anderen. Wie geht's dir da dabei? Bist du den Menschen ausgeliefert und ihren Meinungen? Wie schaut es mit den Irrtümern aus? Ist Jesus wirklich das Haupt? Wo stehst du im Ganzen? Und das soll ein bisschen eine herausfordernde Predigt sein. Einfach um euch ein bisschen so hinterm Ofen, ein bisschen so, sagt man das bei euch auch, hinterm Ofen ein bisschen so hervorzuholen. Ich sage ganz bewusst Sachen manchmal provokant. Ich habe den Vorteil, ich gehe ja morgen wieder. Der geht morgen wieder. Ich fahre nicht gehen. Die nächste Bibelstelle ist vom Lukas 14, 24 bis 32. Denn wie der Blitz, wenn er aufflammt, von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird es mit dem Menschensohn sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Also Jesus hat gelitten und hat eigentlich das Leid für uns getragen. Okay? Ich komme aus einem sehr katholischen Hintergrund. Bei uns ist es so, ich werde es nie vergessen, kam eine Frau zu mir und sagt, ja, Gernot, weißt du, ich muss jetzt diese Krankheit tragen, damit das und das. Und dann denke ich mir, hä? Jesus hat für uns alles gelitten? Also Leid ist einfach da, okay? Aber mein Gott, den ich kenne, schickt mir kein Leid, weil Jesus hat das Leid für uns getragen, okay? Und da bin ich ziemlich stur. Weil das Leid hat Jesus für uns getragen und wir müssen nicht nochmal leiden. Dass wir manchmal Leid ertragen, hat aber nicht damit zu tun, dass Jesus uns das schickt, sondern dass wir in der Welt sind. Ihr seid nicht von der Welt, aber in der Welt. Und er schreibt dann weiter, sie aßen, tranken, heirateten, wurden verheiratet. Das machen wir ja, wir heiraten, werden verheiratet, unsere Kinder heiraten. Bis zu dem Tag, der Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und alles zugrunde richtete. Und da gab es eine Geschichte. Gott hat alles vernichtet und gesagt, so jetzt fangen wir von vorne. Und dann gab er ein Versprechen. Und das Versprechen war wichtig. Er wird die Menschheit nicht mehr vernichten und nicht mehr zugrunde richten. Er hat ein Versprechen abgegeben. Wir kommen noch einmal zu dem Leid zurück. Weil das Leid, was jeder von uns erlebt, oder diese Auswirkungen von Leid oder diese Anfechtungen, bewirken was mit uns. Und das ist eine krasse Stelle, die ich gerne vorlesen möchte, und zwar vom Lukas 14, 24 bis 32. Und da steht weiter, und es wird sein, wie es war in den Tagen Lots. Sie aßen, tranken, kauften, verkauften, pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot von Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle wurden zugrunde gerichtet. So wird es auch sein an dem Tag, da der Menschensohn sich offenbaren wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Hab und Gut im Haus hat, der steigt nicht hinunter, um es zu holen, auch kehre, wer auf dem Feld ist, nicht nach Hause zurück. Und jetzt kommt, denkt an die Frau von Lot. Jetzt nicht böse sein. Mitten in der Geschichte kommt die Frau vom Lot vor. Habt ihr euch das mal überlegt? Was macht die da? Man weiß nichts von der Frau vom Lot. Nicht einmal den Vornamen. Man weiß vom Esel, vom Bileam mehr, als von der Frau vom Lot. Aber da denkt an die Frau von Lot. Jetzt denk schon mal nach. Denk mal. Frau vom Lot. So, hat er das jetzt geholfen? Man sollte sich mit der Geschichte von der Frau vom Lot kurz beschäftigen, wenn das schon da steht. Was war denn mit der Frau vom Lot? Mit der Frau vom Lot war Mose, also Genesis, das ist die Geschichte, dass die Frau vom Lot zurückschaut. Und dann wurde sie zur Salzsäule. Und was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist immer wieder, dass Menschen, die in Not geraten, zurückschauen. Kannst du dich noch erinnern, Tom, wo der Diesel noch einen Mark gekostet hat? War eine geile Zeit, oder? Weil die Kinder noch so klein waren und das war viel besser. Also plötzlich ist alles, was in der Vergangenheit war, besser als das, was heute ist. Denk an die Frau von Lot. Und ich finde es so krass, weil mir passiert das ganz oft, dass mir Leute, wenn sie was erleben, damals, vor dem Krieg, ja, vor welchem Mann jetzt genau, wird man dann langsam ideenlos. Früher war immer alles besser, so war die Zukunft, aber jetzt leben wir in der Zukunft. Früher haben wir sogar Schnee gehabt. Jetzt schmelzen. Heute, wir können jammern. Bis zum Nimmerleinstag. In Österreich heißt es Sudern. Kennst du das Wort Sudern? Also die Wiener tun das. Sudern. Das ist Jammern auf. Das ist das Schwermütige. Furchtbar. Aber das ist genau das, was der Feind will. Dass wir uns an die Töpfe Ägyptens erinnern, wie die Israeliten damals. Da haben wir noch wenigstens was zum Essen gehabt. Wir sind in Ägypten, war alles schlimm. Da wollten sie flüchten, aber plötzlich war alles, was in Ägypten war, ein paar Jahre später, wo sie in Not waren, plötzlich war das gut. Und wir denken, wir sind da ziemlich ähnlich. Also mir fällt das immer wieder auf. Und bei uns ist es auch so, mei, wie unsere Kinder noch so klein, lieb und herzig waren. Ja, Türe auf, Kinder rein, Türe zu, Musik aufdrehen und ruhig war's. So war das bei uns. Meine Frau hat immer geschimpft mit mir. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Aber das ist so, wenn wir zurückschauen und ständig auf das schauen, was hinter uns gewesen ist, was ist denn dann vor dir? Was ist vor dir? Wenn du denkst, dass die besten Zeiten hinter dir sind, hast du ein gröberes Problem. Weil stell dir vor, Philipp, Patrick, wer hast du? Pascal. Stell dir vor, die beste Zeit ist nur vor dir. Das musst du mal geben. Die beste Zeit ist nur vor dir, nicht hinter dir. Wir haben bei uns in der Gemeinde ältere Frauen, die sind jetzt so, und der Hans, der sind jetzt um die 80. Ältere Frauen und den Hans. Also ältere Frauen und der Hans ist ein Mann. Der Hans. Und der ist jetzt 80. Aber wenn ich dem ständig sage, was er alles schon hinter sich hat, dann hat der keine Zukunft mehr vor sich. Sein Dienst hat sich geändert. Vom Ministry in der Gemeinde hat sich auf Gebet umgeschichtet. Mein Dienst hat sich die letzten 20 Jahre verändert. Dein Dienst wird sich verändern, wenn wir wachsen dem Ganzen. Wenn wir denken, dass die Vergangenheit uns bestimmt, haben wir auch ein gröberes Problem. Wir dürfen die Vergangenheit nicht verleugnen. Die Vergangenheit ist ganz wichtig, weil sie prägt uns, macht uns zu dem, wer wir heute sind. Aber wenn wir hängen bleiben, dann verpassen wir das, was in der Zukunft ist. Und ich weiß genau, ich bin jetzt 56, das Beste liegt nur vor mir. Meine Kinder sind draußen. 18 Jahre lang, 20 Jahre lang haben meine Kinder mein Leben bestimmt. Da lacht der Mama. Wie alt bist du?
13.
Ah, 5 Jahre noch. Nee, Spaß. Aber das ist so. Eine ganz lange Zeit haben unsere Kinder unser Leben bestimmt. Und es ist absolut okay. Und ich möchte keinen Tag missen. Ich habe es gestern erzählt, meine Kinder sind alle drei im Spitzensport gewesen und wir waren 36 Wochenenden im Jahr weg auf Sprungschanzen. 10 Jahre lang. Und ich kann euch jede Sprungschanzen auswendig sagen, wo die Kurven ist, wo man hängen bleibt mit dem Auto, warum ich ein Allrad habe und warum wir alle im Finstern begegnen können. Wegen dem. Und wie unsere Kinder plötzlich draußen waren aus dem, haben wir angefangen, unser Leben neu zu genießen. Wie viel Ehepaare, Familien gehen drauf, wenn die Kinder draußen sind, weil die Vergangenheit bestimmt plötzlich ihre Zukunft. Ja, damals, wo die Kinder noch da waren, haben wir uns noch was zu sagen gehabt. Und jetzt? Schlimm, oder? Das ist schon tragisch. Was Beste liegt nur vor uns. Wir können jetzt miteinander reisen. Früher durfte ich immer allein wohin fahren. Jetzt fährt meine Frau mit. Und wir genießen das. 10 Stunden Auto fahren. Aber wir genießen es. Wir haben uns was zu erzählen. Wir können über die Kinder reden, von den Kindern reden. Wir können über persönliche Sachen reden. Man muss halt nur kreativ sein. Sich anschweigen geht auch. Also ich bin ja Metal. Ich bin ein echter Metaler. Also ich liebe Metalcore. Und meine Frau hat gelernt, beim Autofahren, während ich Metalcore höre, zu schlafen. Das ist eine Begabung. Das ist eine Begabung. Weil bei uns ist so, wer fährt, spielt Musik. Ich habe schon einige bekehrt dazu, zur richtigen Musik. Aber mir ist es wichtig, dass wir das verstehen. Die Krisen, die wir haben, die können wir nicht verleugnen. Wir müssen ihnen entgegentreten, aber sie dürfen uns nicht bestimmen. Sondern wir gehen einen Schritt noch vor und gehen entweder mit der Krise mit und probieren, die Krise hinter uns zu lassen. Aber wenn es uns bestimmt, dann verpassen wir, dass das Beste tatsächlich vor uns liegt. Und das Beste liegt vor uns. Wir gehen jetzt wandern, meine Frau und ich. Vor 10 Jahren hat meine Frau gesagt, wandern? Mit wem? Wann? Wo? Und ich bin ja Bausachverständiger und ich muss Almhütten besichtigen. Ich meine, ich werde zahlt für die Schönheit der Natur. Und meine Frau sagt während der Pandemie, du Schatzi, du musst ja da in Meierhofen, das ist im Zillertal, da auf den Berg aufi. Auf den Berg hinauf. Aufi ist aui, oi ist hinunter, umi ist hinüber, ibri ist, ah, ist ja gleich. Also, aui, oi, umi, eini, ivri, also Tirolerisch ist wirklich eine Kunst, ist eine Kunst. Im Zillertal tue sogar ich mir schwer, Leute zuzuhören. Was meint er jetzt? Also telefonieren mit einem Zillertal ist auch für mich eine Herausforderung. Auf jeden Fall sagt meine Frau zu mir, du, wir könnten ja, da könnt ihr doch mitgehen. Sag ich, ja, genau. Und dann hat sie einen Termin ausgemacht und waren wir um 9 oben, da sind wir wandern gegangen. Plötzlich, das ist aber schon lässig, das ist schon schön. Und dann haben wir uns eine Ausrüstung gekauft und plötzlich haben wir gemeinsam was gefunden, was vor 10 Jahren unmöglich, haben wir uns nie vorstellen können. Meine Frau mit dem Kreislauf und das und du bist zu schnell und so hoch und so weit und sie ist ja vom Flachland. Und siehe da, wir haben einen Weg gefunden, wie es funktioniert. Jeder geht seinen Weg, jeder geht seine Geschwindigkeit. Manchmal muss ich halt warten, das mache ich aber dann gerne, weil ich weiß ja, dass sie kommt. Und wir haben einmal einen Fauxpas gehabt, da hat sie versehentlich in der Früh noch Schlaftabletten genommen. Und ich denke mir, und um 9 Uhr sagt sie so, boah, ich ist so schlecht, ich ist so elend. Und denke mir, was ist jetzt passiert? Im Gespräch sagt sie, sie hat um 5 Uhr noch Schlaftabletten genommen. Sag ich, Frau, könntest du mir das vorher sagen, weil dann fahren wir später. Also man muss halt schon miteinander reden auch. Gell? Also nur losgehen ist zu wenig. Wenn ihr was gemeinsam macht, ist eine gute Idee, redet gemeinsam, es hilft. Also um Missverständnissen vorzubeugen, weil ich war stinksauer, warum sie nicht weitergeht und sie war stinksauer, weil ich davon latsche, aber eigentlich hätten wir miteinander reden können. Also nur das zu Kommunikation in der Ehe, es hilft manchmal. Gell? Aber wie gesagt, wenn wir uns von den Krisen bestimmen lassen, aus der Vergangenheit, verpassen wir das, was in der Zukunft liegt. Und die Dienste, was immer du machst in deiner Gemeinde oder zu Hause, es verändert sich. Plötzlich werden die, die im Lobpreis sind, seinem Ministry-Team, dem Ministry-Team sind seinem Gebetsteam, dem Gebetsteam sind die, die die Gemeinde finanziell tragen und so weiter. Es verändert sich plötzlich der Dienst in der Gemeinde und kein Dienst ist größer, kleiner, wichtiger oder unwichtiger. Ich könnte nicht hier stehen, wenn nicht jemand an der Technik sitzt. Ich möchte nicht da stehen, wenn es hier drinnen ausschaut wie in einem Saustall. Also es gibt Menschen, die kümmern sich darum, dass wir das machen können und ich bin halt der, der das Mikrofon in der Hand hat, des Öfteren. Es gibt Menschen, die helfen mir, dass ich das machen kann, was ich machen kann. Es würde nicht funktionieren, wenn ich alles machen müsste. Wenn wir jetzt dann Lobpreislieder singen, dann muss jemand die Folien bedienen. Das muss jemand machen. Jemand muss die Miete zahlen. Jemand muss schauen, dass der Mietvertrag und jeder hat eine Aufgabe. Keine Aufgabe ist wichtiger oder unwichtiger. Nur die Gemeinschaft im Ganzen zählt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass sich niemand zu wichtig nimmt. Und deswegen danke an die, die es möglich machen, dass ich da stehen kann. Irgendjemand hat mir geschrieben, die Katrin, Gernot, magst du kommen? Und jemand hat sich die Mühe gemacht. Und ich habe mich ins Auto gesetzt. Kommt los. Ich erschreibe euch den Kindern, euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen. Ich schreibe euch den Vätern, ihr habt den erkannt, der von Anfang an war. Ich schreibe euch den jungen Männern, ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe euch geschrieben, den Kindern, ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch geschrieben, den Vätern, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, den jungen Männern, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Da sollte eigentlich ein Bibelstil dabei stehen, aber irgendwie ist das schief gegangen. Das ist schief gegangen. Macht nichts. Und die letzte Bibelstelle möchte ich vorlesen, die kennt ihr alle. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und das ist der Psalm 23. Und den möchte ich in der ganzen Krise, in dem, was wir gerade erleben, mit allem drum und dran, ich habe ganz bewusst einen Davidstern heute angezogen. In der ganzen Krise, was momentan läuft und was passiert in der Welt, möchte ich wirklich ermutigen, an Jesus festzuhalten. Wir erleben Krisen, jeder von euch erlebt Krisen. Lasst euch nicht von den Krisen vorhertreiben, sondern stellt euch diesen Krisen. Und am besten ist, mit Gemeinschaft. Ich bin über 30 Minuten, also muss ich sagen. Und mein Anliegen, wenn ich wo predige, ist immer mein Anliegen, ich möchte für Menschen beten, die ihr Leben Jesus anvertrauen wollen. Das ist immer mein größtes Ding, ist für Menschen beten, die ihr Leben Jesus anvertrauen wollen. Ohne Jesus sind wir verloren. Ich bin, wie ich 13 war, von der Freizeit gewesen, dramatische Bekehrung. Jemand hat gesagt, wer will ewiges Leben? Haben gesagt, ich. Okay, das war's. Ganz simpel, habe ein Gebet gesprochen, ewiges Leben, das war's. Seitdem bin ich Christ. Wir möchten, und ich möchte für Menschen beten, die ihr Leben Jesus anvertrauen möchten. Wir möchten vor allem für Menschen beten, und das ist mir ganz wichtig, ganz viele Menschen wollen biblische Werte leben, werden aber von ihrer Herkunft, von ihrem Denken, von ihrem Wissen daran gehindert. Sie kommen nicht klar. Das Evangelium ist simpel. Aber wir machen es uns manchmal zu kompliziert. Und ich möchte auch immer wieder für Menschen beten, die eine Erneuerung ihres Glaubens brauchen. Wenn du da bist und das Gefühl hast, schon schön, was der sagt, aber das ist für mich nicht mehr relevant, weil ich bin schon mal irgendwo links abgebogen. Hey, die Erneuerung des Glaubens steht dir frei. Es ist deine Entscheidung. Wenn deine Herkunft, dein Denken, dein Wissensgefühl gibt, das Gefühl gibt, das ist alles nichts für mich, schlaf noch mal drüber. Jesus ist die einzige Hoffnung, tatsächlich. Und das ist mein größtes Anliegen, dass wir das verstehen. Und mit dem möchte ich euch in den Lobpreis entlassen. Der Jörn steht schon hinter mir. In den Startlöchern und schaut schon in den. Ich glaube, die 30 Minuten sind gut gefüllt, oder? Ist gut. Okay. Gerade für die ältere Generation, ich habe das vorher durchgelesen mit den Vätern, mit den Söhnen. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz zurück. Das mit den Kindern. Wir haben manchmal auch in unserer Gemeinde so einen Jugend- und Kinderwahn. Aber ich möchte für die ältere Generation das eigentlich wirklich zusprechen. Die besten Äpfel sind auf alten Bäumen. Frucht bringen Bäume und Gestrüpp, was wirklich tief wurzelt. Und die Tiefwurzler sind die, die schon lange da sind und mit beiden Beinen im Leben stehen und den Jungen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Und ich möchte wirklich alle, die über 35,5 sind, oder 36 oder 40, ist ganz egal, oder über 50, du gehörst nicht zum alten Eisen, sondern du bist wichtig für die Jungen, damit sie sich an dir orientieren. Du bist wichtig für die Jungen, damit sie wissen, wie es weitergeht. Und du bist wichtig für die Jungen, weil du bist wahrscheinlich einer von denen, der hilft, das Ganze zu finanzieren, damit es überhaupt stattfinden kann. Die alte Generation ist die Generation, die möglich macht. Ihr seid die Möglichmacher. Die Jungen sonnen sich einfach gern drinnen. Ich bin auch einer von diesen gewesen früher. Aber wir sind jetzt, ich bin jetzt 56, ich bin ein Möglichmacher. Ich möchte, dass die Jungen die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln unter meinen Fittichen. Weil ich kann sie anleiten, ich habe genug erlebt in den letzten 43 Jahren. Und damit möchte ich euch in den Lobpreis entlassen.